Guten Morgen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber gestern war schlimmer, deswegen bin ich guter Hoffnung. Ja, Johann hat das eingangs erwähnt. Es sind so ein paar Ereignisse, die heute zusammenkommen. Da hinten brennt eine Kerze, hier vorne wurde ein Tisch gedeckt. Da hinten warten wir auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, um seiner Geburt zu gedenken. Und hier werden wir nachher seines Todes und seiner Auferstehung gedenken. Also heute ist irgendwie Weihnachten und Ostern zusammen. Und ich hoffe, dass wir gerne gedenken. Dass uns das berührt, an Jesus zu denken. Wir haben jetzt im Rahmen der Adventssonntage eine kleine Predigtreihe, die da heißt, auf dem Weg nach Bethlehem. Das heißt, wir werden uns, ausgehend von Lukas 1, womit wir gleich anfangen werden, den Weg nach Bethlehem Sonntag für Sonntag begeben und dann zu Weihnachten schließlich die Geburt unseres Herrn Jesus Christus betrachten. Und ich habe heute den Text bekommen in Lukas 1, die ersten 25 Verse und der Blick auf die Uhr, das macht mich schon nervös. Aber ich habe mich total gefreut, über diesen Versen zu sitzen und hoffe einfach, dass wir jetzt einiges daraus mitnehmen können. Ich habe diesen Abschnitt in drei Teile geteilt, habe jetzt einfach vor, mit uns diese Abschnitte jeweils zu lesen und ein paar Gedanken dazu zu äußern. Auf dem Weg nach Bethlehem, Gott bereitet alles vor. Das ist so irgendwie der Gedanke, der mir gekommen ist. Gott bereitet alles vor. Wir lesen in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn unter das Gesetz. Und wenn wir im Johannesevangelium mit Jesus Richtung Jerusalem gehen, dann lesen wir immer und immer wieder, meine Stunde ist noch nicht gekommen, bis er dann im Gebet spricht, Vater, die Stunde ist gekommen. Der Herr hat alles so vorbereitet, dass der Zeitpunkt der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus genau in diesem Moment war. In dieser politischen Situation, in diesem ganzen Kontext. Der Herr hat alles so vorbereitet, dass das Wirken des Herrn auf eine Stunde geplant war. Auf eine Stunde, die kommen sollte und die schließlich auch gekommen ist. Und wir sehen in dem Ganzen, dass Gott alles vorbereitet. So ein bisschen musste ich bei dem Chorlied gerade daran denken, es ist alles vorbereitet. Diese Begebenheit, wo Jesus seine Jünger losschickt, das Passa vorzubereiten, wo er ja dann das Abendmahl einsetzt. Dann sagt er, geht da und dahin, da findet ihr einen Mann, den fragt ihr dann und er sagt euch da und da ist das Obergemach und da ist schon alles fertig. Und dann haben die Jünger das gemacht, haben alles so getroffen, wie Jesus ihnen das gesagt hat, sind dann in dieses Obergemach gekommen und dann heißt es dort, und dort bereiteten sie das Passa vor. Also der Herr hat ja schon alles vorbereitet mit der Begegnung, mit dem Obergemach und so weiter. Und in dem haben die Jünger das Passa vorbereitet. Wir sehen, dass Gott etwas legt und etwas vorbereitet, auf dem wir Menschen dann die Vorbereitungen treffen, beziehungsweise auf denen dann alles so geschieht, wie es geschehen soll. Nichts ist außergewöhnlich in den Augen Gottes. Nichts ist außer Kontrolle in den Augen Gottes. Es ist alles so, wie er es weiß. Das ist ein guter Gedanke, ein beruhigender Gedanke. Gott bereitet alles vor. Ich lese die ersten vier Verse in Lukas 1. Da es ja viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen zu verfassen, die unter uns völlig geglaubt werden, so wie es uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, hat es auch mir gut erschienen, der ich allem von Anfang an genau gefolgt bin, es dir, vortrefflichster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du die Zuverlässigkeit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Lukas, ein Augenzeuge, kein Apostel. Lukas, ein treuer Wegbegleiter des Apostel Paulus. Wir lesen in dem letzten Brief von Paulus, in dem zweiten Timotheusbrief, in dem Schluss, wo er 16 Namen aufführt und seine treuesten Mitarbeiter benennt, da heißt es dann, Lukas ist allein bei mir. Wir sehen das in der Apostelgeschichte, die auch dieser Lukas geschrieben hat, dass die Erzählung dann irgendwann auf einmal in ein Wir wechselt. Sie gingen dorthin, sie haben das und das gemacht und dann heißt es auf einmal, und wir stiegen auf das Schiff und fuhren weiter. Und dann sehen wir, okay, hier war Lukas dabei. In Lukas 24, in Apostelgeschichte 24 lesen wir dann, dass Paulus für 2 Jahre in Caesarea gefangen genommen wurde. Und da war Lukas auch. Und wahrscheinlich hat Lukas in diesen 2 Jahren gründlich recherchiert, hat wirklich Zeugen und Augenzeugen befragt, die Geschehnisse, die von Anfang an waren und die von uns ohne Zweifel geglaubt werden, hat diese recherchiert. Lukas, der Arzt, ein gewissenhafter Mensch, der ein gründliches Evangelium geschrieben hat, um einem Theophilus zu sagen, dass die Sachen von Jesus glasklar sind und sicher sind. Mich hat das bewegt. Ich meine, Lukas hat sich nicht hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt mal einen Teil des Buches, das weltweit am meisten und am häufigsten gedruckt wird. Ich schreibe jetzt einen Teil des Buches, das in die meisten Sprachen weltweit übersetzt wird. Ich schreibe jetzt einen Teil des Buches, das das bedeutendste Buch der Welt sein wird. Ich glaube nicht, dass er so gedacht hat. Er hat einen Theophilus gesehen und hat dann gesagt, es ist auch mir für gut erschienen, nachdem das ganz viele Leute sich vorgenommen haben, erschien es auch mir gut, dir, vortrefflichster Theophilus, zu schreiben, wie sich das genau zugetragen hat. Also Lukas bemüht sich um einen Mann. Lukas schreibt das längste Evangelium für einen Mann. Lukas schreibt auch die Apostelgeschichte an Theophilus. Wir wissen nicht viel über Theophilus. Die Anrede vortrefflichster Theophilus lässt darauf schließen, dass es vielleicht ein Statthalter war. Was mich aber bewegt, ist die Tatsache, dass Lukas sich wirklich Mühe gibt für einen Menschen. Und wenn ich so darüber nachdenke, was es bedeutet, 2 Jahre zu recherchieren, und wie könnte das bei mir aussehen? Ich glaube, bei mir könnte das so aussehen, dass ich die sogenannte Römerstraße auswendig lerne. Dass ich in der Lage bin, einem Menschen die Sachen, die Jesus betreffen, wirklich zu erklären. Dass ich mir Mühe gebe, Verse auswendig lerne, mich beschäftige und sage, wie könnte ich denn das Evangelium am besten präsentieren? Titus fordert uns auf, dass wir das Evangelium schmücken sollen. Da steht dieses Wort Kosmeo, das kennen wir von Kosmetik. Mit unserem Leben, mit dem, wie wir im Alltag unterwegs sind, sollen wir das Evangelium hervortun, schminken, schön machen, präsentieren, dass Menschen unterrichtet werden über das Wichtigste auf dieser Erde. Und das ist und bleibt Jesus Christus. Lukas hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um einen Theophilus von Jesus zu berichten. Können wir uns mächtig ins Zeug legen? Können wir uns richtig Mühe geben für einen Menschen? Wie viele Verlorene stehen auf meiner Gebetsliste? Mit wie vielen Menschen treffe ich mich regelmäßig? Um welche Menschen ringe ich vor Gott? Wie viel Mühe gebe ich mir? Wie viele Gedanken mache ich mir, dass Menschen, die auf dem Weg in die Hölle sind und nicht auf dem Weg nach Bethlehem, dass ich diese Menschen erreiche? Lukas hat sich Mühe gegeben. Und ich glaube, das sollte uns anspornen. Wir können uns Mühe geben. Wir können Bücher lesen wie Was du im Himmel nicht mehr tun kannst. Oder wir können Bücher lesen wie Der Insider, wo uns einfach beigebracht wird und gesagt wird, guck mal, so kannst du im Alltag dein Glauben bezeugen. Mit den und den Fragen kannst du mit Menschen ins Gespräch kommen. Wir können uns fragen, wer hat gute Traktate? Wir können immer welche in unserem Auto haben. Wenn jemand auf der Autobahn liegen bleibt, dann kann ich da anhalten. Ich weiß, dass der ADAC hat, ich weiß, dass da gleich einer kommt, aber trotzdem kann ich ihm doch meine Bibel geben, oder? Ich weiß, wie du deine Zeit, während du auf die gelben Engel wartest, richtig gut verbringen kannst. Lies mal von den richtigen Engeln. Das ist doch voll schön, oder? Dann guckt er zwar ganz verdutzt, du steigst ein, winkst aus dem Fenster und fährst weiter. Und dann betest du für diese Person. Jeder von uns kann sich Mühe geben für das Evangelium. Jeder von uns kann das. Ich glaube, dass jeder von uns das sollte. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Das Evangelium ist das, was wir brauchen, um wieder neu belebt zu werden. Lukas gab sich Mühe. Und er beginnt seinen Bericht nicht mit Jesus, sondern mit Johannes. Das finde ich interessant. Er beginnt seinen Bericht nicht mit der Geburt des Johannes, sondern mit der Ankündigung der Geburt des Johannes. Das finde ich auch interessant. Er setzt also, nachdem er 2 Jahre recherchiert und zusammengetragen hat, dort an, wo die anderen Evangelien überhaupt gar nicht ansetzen. Und sagt, jetzt möchte ich dir erstmal erzählen, und jetzt lese ich diesen Abschnitt, die Verse 5 bis 8 erstmal, das ist der zweite Abschnitt. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester im Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, dass ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los traf, in dem Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Wir lesen hier, dass wir uns richtig im Alten Testament befinden. Es gibt wieder einen Tempel, es gibt einen Priesterdienst nach den Abteilungen, wie wir das in 1. Chronik lesen. 24 Abteilungen wurden dann gebildet, jeder geht dann für 2 Wochen hin und dient dort. Und weil es so viele Priester gab in den einzelnen Abteilungen, wurde immer ein Los geworfen. Das heißt, es wurde gelost, dass einer reingehen darf und dort morgens und abends das Räucheropfer bringen darf. Das war eine ganz besondere Ehre, die ist vielen Menschen, also vielen Priestern in ihrem ganzen Leben nie zuteil geworden. Und ihn trifft jetzt dieses Los und er geht jetzt da rein und er darf das tun. Es gäbe jetzt sehr, sehr viel zu sagen über dieses Ganze, also sehr, sehr viel zu sagen. Wir müssen uns jetzt auf das Wesentliche beschränken. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, zu wissen, wo befinden wir uns eigentlich? Lukas 1 fängt einfach mal so an. Es war aber in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein gewisser Priester im Namen Zacharias. Und wir lesen von den Abteilungen und von dem Priesterdienst. Die Jugend macht gerade so einen Kurs, der heißt Multiply, also multiplizieren. Das ist ein Jüngerschaftskurs, der in den einzelnen Hauskreisen und in einzelnen Gruppen gemacht wird. Und dort heißt es dann, also der Kurs geht durch das Alte Testament und durch das Neue Testament und dazwischen gibt es eine Erklärung, die heißt zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Und diese Erklärung möchte ich jetzt einfach mal vorlesen, weil ich total begeistert davon bin, wie das hier einfach zusammengefasst wurde, in welcher Situation wir uns hier befinden. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu verstehen. Zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Seit dem Moment, an dem Adam und Eva sündigten, arbeitete Gott an einem Plan der Wiederherstellung. Selbst durch die Verfehlung Israels blieb Gottes Plan intakt. In unserer letzten Lektion über das Alte Testament haben wir festgestellt, dass Gott Israel 2 wichtige Verheißungen gab. Erstens, Gott wird einen Messias senden, der aus der Nachkommenschaft Davids sein wird. Und zweitens, Gott wird einen neuen Bund errichten, um seine Beziehung zu seinen Menschen wiederherzustellen. Gottes Plan konnte nicht scheitern, doch die Israeliten hatten wohl ihre Zweifel. Am Ende des Alten Testaments waren die meisten Israeliten immer noch im Exil. Sie waren getrennt von den Dingen, die ihnen ihre Identität gaben. verbannt aus dem verheißenen Land, weg von dem Tempel, der daraufhin zerstört wurde. Das waren schwerwiegende Probleme für die Israeliten. Wie konnten sie Gottes auserwähltes Volk sein, wenn sie nicht im Tempel anbeten und Opfer für ihre Sünden darbringen konnten? Letztendlich fanden viele Israeliten den Weg zurück in das verheißene Land, aber es war nicht mehr das Gleiche. Jetzt regierte das Römische Reich das Land. Sie genossen einige Freiheiten, am wichtigsten jedoch war die Tatsache, dass Herodes, von dem wir gerade gelesen haben, einen neuen Tempel errichten ließ und ihnen erlaubte, dort anzubeten und Opfergaben darzubringen. Nichtsdestotrotz waren sie Untergebene der römischen Machthaber und Israel erwirkte keineswegs den Anschein eines Königreichs. Viele Juden glaubten weiterhin, dass Gott das Königreich wiederherstellen würde, doch waren sie stark unterschiedlicher Meinung, wie diese Wiederherstellung des Königreiches sich abspielen würde. Die Pharisäer glaubten, dass radikaler Gehorsam des mosaischen Gesetzes den Messias dazu bewegen würde, zu kommen und sie von der Macht der Ungläubigen befreien würde. Die Sadduzäer gaben vor, Verbündete der Römer zu sein, um Ansehen zu gewinnen und mehr Macht über den Tempel zu haben. Die Zeloten hofften auf einen aufständischen Messias, der als Krieger erscheinen und die Besatzer zerstören würde. Die Essener waren der Überzeugung, dass der Grund für die Verdorbenheit Jerusalems bei den Römern und den treulosen Israeliten zu finden war, und sie entschieden sich, in die Wüste zu gehen, um Gott durch Absonderung zu gefallen. Alles in allem war es eine verwirrende und manchmal hoffnungslose Situation. Genau in dieser verworrenen und zerrissenen Zeit wurde Jesus in einem kleinen Dorf namens Bethlehem von einfachen jüdischen Eltern geboren, beide aus der Kleinstadt Nazareth und Nachfahren des Königs Davids. Vierhundert Jahre hat Gott geschwiegen. Der letzte Prophet Maleachi hat etwas gesagt und dann hat der Herr 400 Jahre geschwiegen. Sie kannten das Reden Gottes nicht. Und trotzdem Passa für Passa, Fest für Fest gingen sie dorthin. Und jeder von ihnen erwartete durch sein Handeln ein anderes Wiederkommen des Herrn. So verstehen wir auch die Aufregung, die da war, wenn wir zum Beispiel Johannes 1 lesen, dass die Obersten und die Pharisäer raus in die Wüste zu Johannes schickten, sagten, bist du der Prophet, der da kommen soll? Daran merken wir, wie alles in Israel wartet, bis Gott endlich wieder was zu sagen hat. In dieser Situation finden wir uns jetzt wieder. 400 Jahre Schweigen. Ich lese ab Vers 10 den letzten Abschnitt, das ist der größte Abschnitt. Und die ganze Menge des Volkes war betend draußen zur Stunde des Räucheropfers. Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, der zu Rechten des Räucheraltars stand. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht befiel ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und deine Frau Elisabeth wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und es wird dir zur Freude und zum Jubel sein, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren, und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft Elias, um die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Herrn, zu dem Engel, Entschuldigung, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu Gott, sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkünden. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich darüber, das er im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte, und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Es geschah, als die Tage seines Dienstes erfüllt waren, dass er wegging in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und verbarg sich 5 Monate und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Nach 400 Jahre Schweigen spricht der Engel des Herrn. Er scheint zur Rechten des Räucheraltars, das ist auch wichtig, können wir jetzt nicht drauf eingehen, und spricht zu Zacharias und sagt: Deine Gebete wurden erhört. Beide waren gerecht vor Gott, wandelten untadelig, sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Vielleicht waren sie 50, vielleicht älter. Haben sie 15, vielleicht 20 Jahre für ein Kind gebetet? Bestimmt. Lass es 10 Jahre sein. Stell dir vor, sie haben 10 Jahre für ein Kind gebetet. Und dann kommt ein Engel und sagt: Euer Flehen ist erhört worden. Im Gebet vor Gott ausdauernd zu sein und so lange zu beten, bis man eine Antwort bekommt. Nicht unbedingt, bis man die Antwort bekommt, die man haben möchte, aber bis man sagt: Ich habe eine Antwort bekommen. Und nicht ein Gebet ins Nichts laufen zu lassen und aufhören zu beten, weil man nicht das gehört oder nicht das bekommen hat. Ich finde das total wichtig. Beten, bis der Herr antwortet. Beten, bis der Herr antwortet. Hier kommt ein Engel. Johannes wird geboren und schon im Mutterleib wird er den Heiligen Geist haben. Der ganze Kontext ist Altes Testament. Okay? Also ich werde jetzt nicht 15 Jahre beten und warten, bis dann irgendwann ein Engel in meinem Zimmer steht, weil Jesus in meinem Zimmer ist. Jesus ist in meinem Leben. Ich werde nicht auf irgendeine Erscheinung warten, weil Jesus mein Erlöser ist. Das ist ein wichtiger Gedanke, dass wenn ich 15 Jahre bete, ich erwarte eine Antwort, vielen Dank, ich erwarte eine Antwort von dem Herrn selbst und nicht von einem Boten des Herrn. Ja, wie er das hier sagt: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden. Ich warte nicht auf den Gesandten Gottes, sondern ich warte auf Gott selbst. Jesus Christus hat für mich etwas erwirkt, wo ich mit Freimütigkeit zu dem Thron der Gnade treten kann, wie der Hebräerbrief berichtet. Was ist mein Glaube, dass ich auf Zeichen und Erscheinungen hoffe? Oder ist mein Glaube, dass ich eine Beziehung zu Gott selbst habe und dass ich mit Gott über Dinge rede, dass ich mit Gott über Dinge im Ringen bin und dass der Herr mir sagt: So wird es sein. Nicht so, wie du dir das gewünscht hast, aber glaub mir mal, vertrau mir mal, das ist gut für dich. Mach mal weiter. Kann ich von Dingen berichten, wo der Herr zu mir gesprochen hat? Und glaub mal nicht, dass das ohne dem hier geht. Wie oft ist es so, dass ich über der Bibel sitze und auf einmal trifft es mich wie ein Pfeil ins Herz. Das hat der Herr jetzt gesagt. Zacharias bekommt diese wunderbare Nachricht: Eure langen Gebete wurden erhört. Der Herr hört Gebet. Der Herr erhört jedes Gebet. Sag nicht, dass der Herr mein Gebet nicht erhört hat, nur weil er nicht das getan hat, was du dir gewünscht hast. Jesus ist nicht der Weihnachtsmann. Sag, dass Jesus dein Gebet nicht so erhört hat, wie du dir das gewünscht hast. Und sei bereit, ihm zu vertrauen. Elisabeth war unfruchtbar. Interessanterweise gibt es in der Geschichte im Alten Testament viele, die ein ähnliches Leid tragen mussten. Da war einmal die Mutter von Isaak. Da war einmal die Mutter von Simson. Da war einmal die Mutter von Samuel. Ich habe das extra so formuliert, die Mutter von war unfruchtbar. Weil da immer das passiert ist, was hier passiert ist. Dass der Herr eingegriffen hat. Es ist nicht oft so, dass der Herr, ich sag mal, eine Plattform schafft, in dem sein Handeln besonders groß ist. Also wenn Johannes jetzt der Bruder von 4 Kindern wäre, dann wäre okay, dann hat sie jetzt das 4. Kind bekommen. Aber die Voraussetzungen sind so, dass die Geburt des Johannes etwas Besonderes ist. Weil sie unfruchtbar war und weil sie im Alter weit vorgerückt ist. Es ist etwas Besonderes. Wenn Dinge in meinem Leben aussehen wie Leid, wenn Dinge in meinem Leben aussehen wie schlechte Voraussetzungen, dann lass uns doch auf etwas Besonderes vom Herrn warten, oder? Ich glaube, dass Gottes Eingreifen wider die Natur, im Alter weit vorgerückt, den Verfall der Zeit erlegen, wirkt Gott entgegen und schafft Leben, schafft eine Schwangerschaft. So können wir mit dem Herrn rechnen. So können wir doch mit Gott reden, oder? So ein Vertrauen können wir doch Gott gegenüberbringen. Die Situation gerade erzeugt in meinem Leben so viel Leid. Herr, was hast du damit vor? Auch das, ich kann das in Anspruch nehmen, nur wenn ich hier mit Jesus lebe. Ich kann nicht in Sünde leben und keinen Draht zu Gott haben und dann darüber nachdenken, was Gott wohl Besonderes mit mir vorhat. Das Besondere, was Jesus mit Sündern vorhat, ist immer Vergebung. Und wenn wir in der Beziehung zu ihm leben, dann dürfen wir ganz viele tolle Sachen erleben. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Weder Wein noch starkes Getränk, das ist dieses Naziräergelübde, was wir in 4. Mose 6 lesen. Interessanterweise ist es aber so, dass die Leute sich selbst auch vom Volk Israel dafür entschieden haben, sagen, ich möchte mich dem Herrn weihen. Ich möchte mich für den Herrn absondern. Und deswegen keine Haare schneiden, Wein und starkes Getränk weg, keine toten Leute anfassen. Ihr kennt das von der Simson-Geschichte. Und 3 Leute in der Schrift haben sich dieses Gelübde nicht selber ausgesucht, sondern es wurde ihnen von Geburt an gegeben. Da ist einmal Simson, da ist einmal Samuel und da ist einmal Johannes. Dann gucke ich nochmal auf die Liste der von Mutterleib verschlossenen Frauen. Da ist die Mutter von Simson, da ist die Mutter von Samuel und da ist die Mutter von Johannes. Ich finde das interessant. Und schließlich, und viele der Söhne Israels, wird er zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Er wird vor ihm hergehen in der Kraft Elias. Und das ist das Entscheidende. Gott bereitet alles vor. Nachdem er durch Maleachi das Alte Testament, ich sage das jetzt mal so, das Alte Testament abgeschlossen hat. Bei mir steht das auch so schön unter Maleachi, Ende des Alten Testaments. Und die letzten Verse heißen tatsächlich, siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Johannes ist der in dem Geist und der Kraft Elias kommt und das Volk vorbereitet mit den gleichen Worten wie Jesus, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Der die Menschen, die Juden, tauft. Das bedeutet, sie identifizieren sich mit der Botschaft des Johannes, wir haben Buße nötig, wir müssen umkehren zu unserem Herrn, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Und so bereitet er ein Volk vor. Und am schönsten können wir das im Johannesevangelium sehen, wo Johannes steht und 2 seiner Jünger dastehen und dann sagt er, siehe das Lamm Gottes. Und die Jünger des Johannes drehen sich weg von Johannes und gehen Jesus hinterher. Er hat alles vorbereitet, jetzt ist das Lamm Gottes. Johannes 3, Vers 30 sagt er dann, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das ist Johannes. Die Ankündigung seiner Geburt zeigt uns, dass Gott alles vorbereitet hat, dass Gott wirklich auf alles geachtet hat. Dass dieses Ehepaar, der Zeitpunkt, das Los von Zacharias, die Unfruchtbarkeit der Elisabeth, die Art und Weise, wie er jetzt das Ganze in Szene setzt, die Erscheinung des Herrn nach 400 Jahren, alles ist von Gott gemacht. Und wir können sehen, dass Gott keine Fehler macht. Wir können Gott vertrauen. Wir können und dürfen nicht müde werden in unseren Gebeten. Wir dürfen uns Mühe geben für diesen herrlichen Herrn und Heiland. Dass der Zacharias stumm war, vielleicht noch ein Satz. Wenn ich dem Herrn nicht glaube, dann verstummt mein Mund für Lobpreis und Zeugnis. Da gibt's, ich lese das jetzt abschließend einmal mal vor. William MacDonald hat etwas Herrliches zu gesagt. Wann immer ein Gläubiger Zweifel an Wort Gottes hegt, verliert er sein Zeugnis und sein Lied. Unglaube versiegelt die Lippen und sie bleiben verschlossen, bis der Glaube wiederkehrt und im Lobpreis und im Zustand, Entschuldigung, im Lobpreis und im Zeugnis neu zum Durchbruch kommt. Wir lesen das in Kapitel 1 ab Vers 67, der Lobpreis des Zacharias. Ich hoffe, dass wir Gott nicht in Frage stellen, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen, dass immer ein Lobpreis und ein Zeugnis auf unseren Lippen ist, weil der Herr weiß, was er tut und weil der Herr richtig gut ist. Auf dem Weg nach Bethlehem, lass uns auf den Herrn schauen und ihn preisen. Amen.